Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 8. November. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Hesekiel Kapitel 18 und 19. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte: Was habt ihr da für ein Sprichwort im Land Israel? Ihr sagt, die Väter essen unreife Trauben und die Söhne bekommen davon stumpfe Zähne. So gewiss ich, der Herr, lebe, niemand von euch, niemand in Israel wird dieses Wort noch einmal wiederholen. Ich habe das Leben jedes Einzelnen in der Hand, das Leben des Sohnes so gut wie das Leben des Vaters. Alle beide sind mein Eigentum. Nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Nehmt den Fall eines Menschen, der stets das Rechte tut und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Er betet nicht zu den Götzen der Leute von Israel und hält für sie auf den Bergen keine Opfermäler. Er rührt keine fremde Frau an und keine Frau, die gerade ihre Blutung hat. Er beutet andere nicht aus und gibt dem armen Schuldner sein Pfand zurück. Er nimmt niemand etwas weg, sondern gibt den Hungernden zu essen und den Frierenden etwas anzuziehen. Er nimmt keinen Zins, wenn er Geld ausleiht. Er unterstützt vor Gericht nicht die ungerechte Sache, sondern fällt stets ein unparteiisches Urteil. Mit einem Wort, er gehorcht meinen Geboten und tut, was recht ist. Ein solcher Mensch hat keine Schuld, er soll am Leben bleiben. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Nun kann es sein, dass dieser rechtschaffene Mann einen missratenen Sohn hat, der Blut vergießt oder sonst etwas von all dem tut, was sein Vater gemieden hat. Auf den Bergen Opfermäler hält, mit fremden Frauen schläft, die Schutzlosen unterdrückt und ausraubt, das Pfand nicht zurückgibt, sich mit den Götzen einlässt und zu ihnen betet oder Geld gegen Zins leiht. Soll ein solcher Mensch am Leben bleiben? Nein. Wer solche Verbrechen begeht, muss getötet werden. Ihn trifft die gerechte Strafe. Dieser verbrecherische Mensch hat vielleicht wieder einen Sohn, der die Untaten seines Vaters sieht und sich durch sein schlimmes Beispiel warnen lässt. Er betet nicht zu den Götzen der Leute von Israel und hält für sie auf den Bergen keine Opfermäler. Er rührt keine fremde Frau an. Er beutet niemand aus. Er fordert kein Pfand, wenn er etwas ausleiht. Er nimmt niemand etwas weg, sondern gibt den Hungernden zu essen und den Frierenden Kleidung. Er begeht kein Unrecht an dem Schutzlosen und nimmt keinen Zins. Mit einem Wort, er gehorcht meinen Geboten und tut, was recht ist. Ein solcher Mensch muss nicht für die Schuld seines Vaters büßen, er soll am Leben bleiben. Nur sein Vater, der andere erpresst und beraubt und seiner Familie ein schlechtes Beispiel gegeben hat, muss sterben. Jeder Mensch bereitet sich selbst sein Schicksal. Ihr fragt, warum der Sohn nicht mit dem Vater bestraft wird? Weil er das Rechte getan und meine Gebote befolgt hat. Deshalb bleibt er am Leben. Nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Der Sohn soll nicht für den Vater büßen und der Vater nicht für den Sohn. Am Rechtschaffenen wird sich seine Rechtschaffenheit auswirken und am Verbrecher sein Verbrechen. Wenn aber der Verbrecher umkehrt und das Böse lässt, das er getan hat, wenn er alle meine Gebote befolgt und das Rechte tut, bleibt auch er am Leben und muss nicht sterben. All das Böse, das er früher getan hat, wird ihm nicht angerechnet. Weil er danach das Rechte getan hat, bleibt er am Leben. Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss, sagt Gott, der Herr? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Wenn aber der Rechtschaffene sich vom rechten Weg abwendet und Böses zu tun beginnt, dieselben Abscheulichkeiten wie der Verbrecher, soll er dann am Leben bleiben? Nein, all das Gute, was er früher getan hat, wird ihm nicht angerechnet. Weil er mir untreu geworden ist und Böses getan hat, muss er sterben. Gott gibt jedem noch eine Chance. Nun behauptet ihr Israeliten, der Herr tut uns Unrecht. Hört her, ihr Leute von Israel, bin ich es, der Unrecht tut? Seid es nicht vielmehr ihr? Wenn ein Mensch, der immer das Rechte getan hat, sich davon abkehrt und Unrecht tut und daraufhin stirbt, dann stirbt er wegen des Unrechts, das er getan hat. Und wenn ein Mensch, der immer Böses getan hat, sich davon abkehrt und das Rechte tut, dann rettet er dadurch sein Leben. Wenn er zur Besinnung kommt und umkehrt, wenn er mit allem Unrecht Schluss macht, dann soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Und da sagen die Leute von Israel, der Herr tut uns Unrecht. Tue ich Unrecht, ihr Leute von Israel, oder tut ihr es? Jeder Einzelne von euch bekommt das Urteil, das er mit seinen Taten verdient hat. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Kehrt also um und macht Schluss mit allem Unrecht, sonst verstrickt ihr euch immer tiefer in Schuld. Trennt euch von allen Verfehlungen, schafft euch ein neues Herz und eine neue Gesinnung. Warum wollt ihr unbedingt sterben, ihr Leute von Israel? Ich habe keine Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Das sage ich, der Herr, der mächtige Gott. Also kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Klage über den Untergang der Könige von Juda. Der Herr befahl mir, ein Klagelied über den Tod der Könige Israels anzustimmen. Ach, eure Mutter war wie eine Löwin im Kreis der anderen Löwen hochgeachtet, umgeben von den Jungen, die sie großzog. Ihr Liebling unter ihnen wurde mächtig, ein junger Löwe, der auf Raub ausging, und viele Menschen wurden seine Beute. Die Völker zogen aus, als sie es hörten. Sie fingen ihn in einer tiefen Grube und schleppten ihn mit Haken nach Ägypten. Die Löwenmutter setzte ihre Hoffnung auf einen anderen ihrer jungen Löwen. Auch dieser wurde mächtig, ging auf Raub aus und viele Menschen wurden seine Beute. Er drang in Städte und Paläste ein, verlassen lagen sie, verwüstet ganz. Voll Schrecken hörte jeder sein Gebrüll. Da rief man alle Völker rings zusammen. Sie spannten ihre Jägernetze aus und fingen ihn in einer tiefen Grube. Sie zogen ihm den Haken durch die Nase, sie spannten seinen Hals in einen Block und brachten ihn nach Babylon zum König. Dort sperrten sie ihn ein in einem Zwinger. Nun wird man auf den Höhen Israels sein mächtiges Gebrüll nie wieder hören. Ach, eure Mutter war wie eine Rebe, ein Weinstock, dem es nicht an Wasser fehlte, der Ranken trieb und reiche Früchte trug. Die Ranken aber wurden stark und kräftig, zu Holz, aus dem man Herrscherstäbe schnitzt. Besonders eine wuchs zu stolzer Höhe. Sie streckte sich hinauf bis zu den Wolken. Durch ihre vielen dicht belaubten Zweige und ihre Größe fiel sie allen auf. Doch eine harte Hand griff nach dem Weinstock. Sie riss ihn aus dem Boden, warf ihn hin. Der heiße Ostwind ließ ihn bald verdorren. Auch seine Früchte wurden abgerissen, der hochgewachsene Trieb vertrocknete, am Ende wurde er ein Raub der Flammen. Nun ist der Weinstock wieder eingepflanzt und steht in einer wasserlosen Wüste. Das Feuer kam von jenem hohen Trieb, verzehrte alle Zweige und die Frucht. Kein Zweig an ihm wird jemals stark genug, um noch zu einem Herrscherstab zu taugen. Dies ist ein Klagelied. Es bleibt nur noch die Klage. Aus Hebräer 9 lesen wir die Verse 1 bis 14. Der Gottesdienst des alten Bundes. Nun hatte auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst. Und er hatte das irdische Heiligtum. Da war ein Zelt aufgerichtet mit zwei Räumen. Der vordere Raum hieß das Heilige. In ihm befanden sich der Leuchter und der Tisch und auf dem Tisch die geweihten Brote. Hinter dem zweiten Vorhang lag der andere Raum, genannt das Allerheiligste. Darin standen der goldene Altar, auf dem Weihrauch verbrannt wurde, und die Bundeslade, die ganz mit Gold überzogen war. In ihr befanden sich der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, an dem Blüten gewachsen waren, und die Steintafeln mit dem Bundesgesetz. Über der Lade waren die Cherubim, die auf die Gegenwart Gottes hinwiesen. Sie breiteten ihre Flügel aus über der Deckplatte, auf der die Sünden gesühnt wurden. Aber davon soll jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein. Das Heiligtum besteht also aus zwei Teilen. In den vorderen Teil des Zeltes gehen die Priester jeden Tag und verrichten dort ihren Dienst. Den hinteren Teil darf nur der oberste Priester betreten, und das auch nur einmal im Jahr. Dabei nimmt er Blut mit und opfert es für sich und für die Menschen, die ohne bösen Willen schuldig geworden sind. Der Heilige Geist weist mit all dem auf Folgendes hin. Solange noch der vordere Teil des Zeltes besteht und der Zugang zum hinteren Teil den genannten Einschränkungen unterliegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass der Zugang zum eigentlichen, himmlischen Allerheiligsten noch nicht eröffnet worden ist. Der vordere Teil des Zeltes ist ein Sinnbild für die gegenwärtige Zeit und den in ihr herrschenden Zustand. Da werden Opfer und Gaben dargebracht, die nicht die Kraft haben, die Menschen, die sie darbringen, in ihrem Inneren vollkommen zu machen, sodass ihr Gewissen sie nicht mehr anklagt. Da geht es allein um Vorschriften über Essen und Trinken und über religiöse Waschungen, also um äußerliche, irdisch vergängliche Vorschriften, die nur auferlegt waren bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gott die wahre Ordnung aufrichten würde. Der Gottesdienst des Neuen Bundes. Jetzt aber ist Christus gekommen als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Er ist durch den vorderen Teil des Zeltes hindurchgegangen, des Zeltes, das größer und vollkommener ist, weil es nicht von Menschen errichtet wurde und das heißt, nicht zu dieser Welt gehört. Und er ist ein für allemal hineingegangen in das Eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Menschen, die im Sinn der religiösen Vorschriften unrein geworden sind, werden durch Besprengung mit dem Blut von Böcken und Stieren und der Asche einer Kuh äußerlich von ihrer Befleckung gereinigt. Wenn das Blut der Tiere diese Kraft hat, um wie viel mehr wird dann das Blut von Christus uns im Inneren reinigen von den Folgen unseres Götzendienstes, sodass wir dem lebendigen Gott dienen können? Denn in der Kraft des ewigen göttlichen Geistes hat Christus sich selbst als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Aus Psalm 106 lesen wir die Verse 32 bis 48. Bei der Quelle von Meriba geschah es wieder. Sie forderten Gottes Zorn heraus und brachten Mose damit in Bedrängnis. Sie hatten ihn so sehr gereizt, dass er redete, ohne zu überlegen. Sie tilgten die anderen Völker nicht aus, obwohl es der Herr so befohlen hatte. Sie verschwägerten sich mit den fremden Völkern und nahmen deren Gebräuche an. Sie warfen sich nieder vor den Götzen, die ihnen zum Verhängnis wurden. Sie nahmen ihre Söhne und Töchter und brachten sie den Dämonen als Opfer dar. Das Blut von Schuldlosen vergossen sie, das Blut ihrer eigenen Kinder, die sie für die Götzen Kanaans schlachteten. Dadurch entweihten sie das Land. Sie wurden unrein durch ihr Treiben, was sie taten, war Untreue gegen Gott. Der Herr wurde zornig auf sein Volk, er sah sein Eigentum nur noch mit Abscheu. Er lieferte sie an fremde Völker aus und hasserfüllte Leute herrschten über sie. Die Feinde beuteten sie aus und unterdrückten sie mit harter Hand. Oft genug befreite sie der Herr, sie aber blieben widerspenstig und gerieten durch ihre Schuld immer tiefer in Not. Doch wenn er ihre Hilfeschreie hörte und ihre Angst und Verzweiflung sah, dann dachte er wieder an seinen Bund, an das, was er ihnen versprochen hatte. In seiner Güte taten sie ihm leid. Darum ließ er sie Erbarmen finden bei allen, die sie gefangen hielten. Herr, unser Gott, rette uns doch. Hol uns heraus aus den fremden Völkern und führe uns wieder zusammen. Dann werden wir dich preisen, dich, unseren heiligen Gott, und unsere größte Freude wird es sein, dir zu danken. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, vom Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft. Und alle sollen sagen: Amen, Halleluja. Aus Sprüche Kapitel 27 lesen wir Vers 10. Verlass deine Freunde nicht, auch nicht die Freunde deines Vaters. Wenn du in Schwierigkeiten bist, lauf nicht gleich zum Haus deines Bruders. Der Nachbar nebenan kann dir besser helfen als der Bruder in der Ferne.